Ich habe schon gesagt, meine Familie, ich gehe mit Ärzten ohne Grenzen zu arbeiten. Sie sagt, wohin? Ich sage, Sudan. Das war sehr schwer.
Weil die sich Sorgen gemacht haben auch natürlich.
Genau,
oder?
Das bedeutet, meine Familie kennt schon, Sudan war im Krieg. Und das war nicht leicht zu diskutieren mit meiner Familie.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Christian Conradi. Ich bin Podcast-Produzent und Moderator.
Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte ohne Grenzen in Deutschland.
In dieser Folge beschäftigen wir uns mit der Frage, was es ganz konkret bedeutet, für eine Hilfsorganisation zu arbeiten. Ärzte ohne Grenzen ist ja ziemlich groß und beschäftigt natürlich auch viele Menschen aus ganz unterschiedlichen Ländern. Und Christian, ich habe mich gefragt, wie viele sind das eigentlich gerade ganz genau?
Also meine letzte Zählung war, dass Ärzte ohne Grenzen insgesamt ungefähr 65.000 Menschen
beschäftigt.
Genau, ist wirklich groß und der Großteil davon, also letztendlich mehr als 90%, kommen aus den Projektländern und oft sogar aus den Projektorten. Ein kleiner Teil der Mitarbeitenden reist aus den Ländern, wie zum Beispiel Deutschland, in die Projektländer zum Arbeiten, in die Projekte. Letztes Jahr gab es etwa 6.800 solche internationalen Stellen. Also vergleichsweise wirklich wenig im Vergleich zu den 65.000 KollegInnen, die ich habe. Ich kann ja sogar das Durchschnittsalter der KollegInnen sagen. Also das Durchschnittsalter lag bei 45 Jahren. Und interessant ist, dass als ich vor vielen Jahren angefangen habe, da war das niedriger. Und ich habe mich dann gefragt, in Vorbereitung auf diesen Podcast, wo das herkommt. Und ich glaube, das hat wirklich auch was damit zu tun, dass wir uns als Organisation spezialisiert haben und dass es viel Erfahrung braucht, in den Projekten zu arbeiten und deshalb automatisch halt das Durchschnittsalter der Menschen, die mit uns arbeiten, auch nach oben geht.
Und dass die Leute vielleicht auch lange bleiben vielleicht, oder?
Ja, dass ich glaube, das Beispiel heute sind dann schon zwei Beispiele, die von Leuten, die lange bleiben. Aber ich glaube auch wirklich, wir haben wirklich auch das Eintrittsalter der Menschen, die mit uns in den medizinischen Projekten arbeiten, ist auf alle Fälle nach oben gegangen.
Ja, und für diejenigen, die in Projektländer entsandt werden, ist das natürlich auch eine ganz aufregende Arbeit und bestimmt auch nicht immer einfach, kann ich mir vorstellen. Und worauf man sich einlässt, wenn man für eine international tätige Hilfsorganisation arbeitet und wie man sein Leben mit Familie und Freundschaften geregelt bekommt und auch wie man mit belastenden Situationen umgeht, all das wollen wir in dieser Folge besprechen.
Genau, und dafür haben wir uns heute Norman Citali eingeladen. Er kann über beides berichten. Ich freue mich total, weil ich mit Norman seit Jahren zusammenarbeite. Norman arbeitet seit dem Jahr 2000 für Ärzte ohne Grenzen und ist in verschiedenen Rollen für Ärzte ohne Grenzen tätig gewesen. Natürlich ist in der Zeit viel rumgekommen. Ja? Dein Weg führte dich ausgehend von Sambia, wo du geboren bist, unter anderem in den Sudan, nach Liberia, Somalia, Zimbabwe. Und heute arbeitest du im Berliner Büro von Ärzte ohne Grenzen als Medical Operations Manager. Was aber nicht bedeutet, dass du nicht mehr reist. Schön, dass du heute da bist, Norman. Herzlich willkommen.
Dankeschön. Ich freue mich sehr.
Schön, dass du da bist. Wir wollen in dieser Podcast-Folge natürlich viel von dir hören und von deinem Werdegang bei Ärzte ohne Grenzen erfahren. Kannst du uns zum Einstieg vielleicht nochmal genau erklären, was deine Aufgaben als Medical Operations Manager sind und wo du zuletzt warst?
Ich war letztes Mal in Sierra Leone, seit heute angekommen. Aber meine normale Aufgabe als Operation Medical Manager, ich arbeite viel mit Projekten, medizinischer und Unterstützung für die Leiter in verschiedenen Ländern.
Und um das nochmal zu sagen, ne, also Norman war bis eben noch in Sierra Leone, also er ist vor ein paar Stunden, wir zeichnen jetzt Mitte November auf, aus dem Flieger gestiegen, ist dann hier zu uns ins Podcaststudio gekommen und vorhin hat er mir auch schon erzählt, demnächst wieder auf dem Weg nach Amsterdam. Also du bist wirklich viel unterwegs, aber natürlich auch bist du viel mit humanitären Krisen beschäftigt. Also wie kann ich mir diese Arbeit ja in Krisengebieten vorstellen? Was machst du da?
Es gibt unterschiedliche Krisen, dass man im Länder kann vorbereitet, weil wenn man im Länder arbeitet, kann man wissen schon, was ist möglich zu passieren. Zum Beispiel, wir kennen vorbereitet, weil wir wissen, dass Cholera gibt in diese Länder. Oder kann sein, dass gibt es auch an der Krise, wo man kann nicht richtig vorbereiten. Und das ist der Unterschied zwischen die Krise, wo man kann schon richtig vorbereitet oder nur Reaktion, wenn es passiert. Mit Vorbereiten ist es leicht, weil du kannst wirklich medizinische Inländer haben oder mit Leuten, die wir arbeiten zusammen, vorbereitet mit Training und so. Aber an der Krise kann man nicht richtig vorbereiten. Und das ist sehr schwierig, aber wir haben so viel Erfahrung, dass wir können etwas machen, wenn das passiert, ohne zu richtig zu vorbereiten. Das ist auch möglich.
Ist das was, woran du dich auch noch erinnern kannst, Christian? So dieses immer flexibel sein und sich einstellen auf Unvorhersehbares?
Auf alle Fälle. Also ich kann mich wirklich an diese Herausforderung total erinnern, Norman, was du jetzt gerade sagst. Dieses, wir haben jetzt einen Vorbereitungsplan und so. Was könnte denn Eventualitäten? Und dann gibt es Papiere und wir medizinische Produkte im Land haben oder schon mal trainiert haben mit dem Personal, wie halt zum Beispiel ein Cholera-Ausbruch zu behandeln wird. Und dann auf einmal bebt die Erde. Und dann so, okay, das hatten wir gar nicht richtig so auf unserem Plan. Und klar, können wir jetzt darauf reagieren, aber dann braucht man doch vielleicht anderes Wissen ein bisschen, andere Medikamente vielleicht. Und dann müssen wir halt relativ schnell reagieren. Ja, diese zwei Sachen sind schon immer wieder eine große Herausforderung, gerade in Ländern, wo eigentlich relativ viel passieren kann. Da kann man sich ja nicht auf alles vorbereiten und da muss man so ein bisschen sich die Prioritäten raussuchen. Aber Norman, ich wollte dich nochmal fragen, und ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, wir kennen uns ja ganz gut, ja, und habe deine Geschichte auch schon mal gehört. Und ich glaube, das ist total spannend für unsere HörerInnen, wenn du einfach nochmal vielleicht erzählst, wie du überhaupt zu Ärzte ohne Grenzen gekommen bist und wie es kommt, dass du heute hier in Deutschland lebst und für Ärzte ohne Grenzen von Deutschland aus Projekte leitest. Du hast ja in Sambia angefangen mit deiner beruflichen Laufbahn, bist da geboren, das hatte ich vorhin schon mal gesagt. Aber wie kommt man denn dann zu Ärzte ohne Grenzen? Das ist Wahnsinn.
Ja, das ist ein länger Weg bis hier, heute. Ich bin Krankenpfleger von Beruf und ich habe schon in Sambia gearbeitet als Krankenpfleger. Und ich war beim Nachtschicht und mein Kollege war sehr, sehr glücklich, weil sie hat so viel gewartet, auf Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Aber wenn das Chance hat gekommen, sie konnte nicht. Und das war sehr, sehr schwer für sie. Und sie hat mir diese Geschichte erzählt. Und ich habe, ohne zu wissen, was Ärzte ohne Grenzen ist, gefragt, ob ich kann diese Position nehmen. Und das war ein Witz von mich. Mhm. Aber hat schon geklappt. Und das war in Sambia, wo wir haben Flüchtlinge von Angola, und das war ein Nahrungsprogramm, gearbeitet dahin. Und ich hatte dieses Gefühl, dass endlich etwas richtig gemacht haben. Und danach, das war nur 3 Monate in diesem Flüchtlingslager. Nach 3 Monaten Ärzte ohne Grenzen hat mir gefragt, ob ich kann mehr Monate arbeiten. Ich habe ja gesagt, die gleiche Jahr. Wir haben auch Flüchtlinge von Kongo, DRC, nördlich Sambia. Da habe ich auch gearbeitet. Und nach einem Jahr, ich habe schon angefangen zu denken, was bedeutet Ärzte ohne Grenzen. Aber früher hatte ich keine Ahnung, was Ärzte ohne Grenzen hat gemacht in Sambia.
Das ist jetzt schon über 20 Jahre her, ne? Das ist schon verrückt, wenn du sagst, das hat eigentlich alles mit so einem Zufall fast angefangen, dass eine Kollegin nicht konnte und du auch die Organisation damals noch gar nicht kanntest. Und irgendwann bist du dann natürlich auch viel gereist, hast Projekte in unterschiedlichen Ländern besucht. Und da sind wir natürlich auch gleich drauf gespannt, was du uns da alles erzählst von deinen Erfahrungen, die du hattest. Aber bevor wir die hören, wollen wir noch ein paar Hintergründe zu den internationalen MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen hören.
Ärzte ohne Grenzen beschäftigt weltweit rund 65.000 Menschen. 91% davon arbeiten direkt in den über 70 Projekten der Hilfsorganisation. Der andere Teil unterstützt die Projektarbeit von nationalen Büros aus in verschiedenen Ländern. In Deutschland ist das etwa das Berliner Büro. Zu der Nothilfe von Ärzte ohne Grenzen gehört dabei auch, regelmäßig MitarbeiterInnen in Projekte in anderen Ländern zu entsenden. In den verschiedenen Krisengebieten arbeiteten im Jahr 2021 mehr als 250 MitarbeiterInnen, die vom Berliner Büro aus betreut wurden.
Mehr als die Hälfte von ihnen war im medizinischen Bereich tätig, daneben aber auch in der Logistik, in der Projektkoordination sowie in den Bereichen Verwaltung und Finanzen. 9 von 10 aller MitarbeiterInnen von Ärzte ohne Grenzen stammen aus den Einsatzländern. Sie leben vor Ort und arbeiten meist längerfristig für die Hilfsorganisation. Die nationalen MitarbeiterInnen wie auch die international tätigen MitarbeiterInnen sind in den Projekten dabei mit verschiedenen Herausforderungen konfrontiert.
Wenn wir darauf gucken, Norman, wie es bei dir angefangen hat im Jahr 2000, als du angefangen hast, für Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, wie war das eigentlich damals in Sambia so? Wie hat die Gesellschaft auf Ärzte ohne Grenzen geschaut? Weil du hast erzählt, dass du die Organisation gar nicht kanntest. Wie war das damals ganz am Anfang so? Wie wurde Ärzte ohne Grenzen wahrgenommen in der Gesellschaft?
In Sambia war gar kein Krieg. Da war Flüchtlinge. Und das bedeutet, nicht so viele Leute hat Ahnung auf Ärzte ohne Grenzen. Und wenn ich erinnere, Beispiel Kongo, das ist anders. Das ist anders, weil gibt es Krieg manchmal und manche Leute weiß schon, was Ärzte ohne Grenzen macht. In Sambia ohne Krieg, da war ein bisschen schwer, weil da war nichts zu vergleichen, was macht Ärzte ohne Grenzen. Aber wichtiger war, während die Flüchtlinge in Sambia von Angola oder DRC, Kongo, da war HIV auch, das war wichtig in Sambia, war südlich, auch in Zimbabwe und Botswana. Das war sehr schwer für die Leute. Und Ärzte ohne Grenzen hat damals etwas mit HIV zu tun. Und danach, das war leicht, die Leute wusste, dass Ärzte ohne Grenzen ist eine medizinische Organisation, nicht nur Flüchtlinge-Organisation. Und das war ein bisschen anders, wenn ich sage, meine Familie, ich arbeite mit Ärzte ohne Grenzen, das war die Vergleichbarkeit war mit Flüchtlingen oder HIV. Bis ich hatte die Möglichkeit, außer meinem Land zu arbeiten. Das bedeutet anders. Wenn ich habe schon gesagt, meine Familie, ich gehe mit Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten. Sie sagt, wohin? Ich sage Sudan. Das war sehr schwer. Sehr schwer Diskussion, weil das war jetzt anders.
Weil die sich Sorgen gemacht haben auch natürlich.
Genau.
Oder?
Das bedeutet, meine Familie kennt schon, Sudan war im Krieg. Und das war sehr nicht leicht zu diskutieren mit meiner Familie.
Genau, wir haben da nochmal recherchiert und letztendlich ein kurzer Einschub. Der Konflikt in der Region im Sudan, der bis heute andauert, der hat damals schon existiert. Deswegen bist du ja damals, Norman, dorthin gegangen zum Arbeiten. Und wir haben einen O-Ton gefunden, das von Samuel Kipketich, der Labortechniker war im Südsudan.
It was horrible. I never seen this before in South Sudan. Children, women, elderly people were shot dead. One of our staff was in the was his children was all of them killed in the airstrip. They were all found. He found all his family killed in the airstrip. It was very, very, very bad. I felt so bad. I mean, I was touched. Eh? I mean, we just found people, the relatives, the wife, the children, was found dead on the airstrip. It's really very scary.
Ja, Samuel berichtet, wie gefährlich und schrecklich die Lage damals im Sudan war. Er spricht davon, dass von einem unserem Kollegen die gesamte Familie umgebracht wurde. Also es ist schon ziemlich dicht an den Teams dran. Norman, wie seid ihr denn damals in der Familie mit der Situation umgegangen? Wie habt ihr das diskutiert, ob du in den Sudan gehen solltest oder nicht? Ihr habt bestimmt darüber gesprochen, welche Sicherheit es geben kann und welchen Schutz für dich. Denn jeder hat ja seine eigene Interpretation von Risiken. Wir hatten das ja gerade schon von den Mitarbeitenden, aber in den Familien ja auch. Ja, also mich würde es wirklich mal interessieren, wie die Diskussion damals bei euch zu Hause war und was dann das bewogen hat, dass du dich entschieden hast, ja, ich nehme das Risiko auf mich und werde mit Ärzte ohne Grenzen im Sudan arbeiten.
Das war nicht leicht, die Diskussion mit meiner Familie, weil gibt es so viel in Medien. Und in Medien gibt es so viel, dass das bedeutet, was meine Familie wusste, was ist passiert in Sudan, das war die wichtige Thema, ein bisschen zu erklären, dass gibt es Sicherheit, wenn die Leute arbeiten mit Ärzte ohne Grenzen und dahin die Leute zu helfen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es schwer war, dann auch deine Eltern zu beruhigen und auch denen so eine Sicherheit zu vermitteln. Ne? Die musstest du dir ja selbst auch geben können, die Sicherheit. Also wie kann man das in so einer Situation, das Risiko richtig einschätzen und auch ja so für die eigene Sicherheit sorgen, also in der Organisation?
Ich finde, damals war ein bisschen schwer als heute. Weil heute kann man online gehen und ein bisschen recherchiert als früher. Das gibt es nur Medien und das Medien manchmal auch nur eine Seite, ohne viele Informationen zu vergleichen. Und ich glaube, heute ist es ein bisschen leichter, weil ich kann sagen, wie viel ich kenne über die Länder, wo ich hingehe. Und meine Familie kann auch ein bisschen recherchiert. Und das, ich glaube, das gibt es ein bisschen leichter heute als früher. Aber ich glaube, das Ziel, das ich als Person wollte, das unbedingt machen, hat schon geholfen mit dem Thema.
Also, dass deine eigene Überzeugung einfach so groß war, dass deine Eltern gesagt haben, okay, dann musst du das jetzt machen.
Genau, richtig. Ja.
Okay. Du hast uns ja schon erzählt, du warst erst in Sambia tätig, dann im Sudan, hast du gerade erzählt. Wie ging es dann für dich weiter? Also wo bist du dann danach hin, in der nächsten Station sozusagen?
Das ist eine sehr, sehr interessante Frage, weil ich glaube, manche Leute fangen an mit Ärzte ohne Grenzen, vielleicht ein bisschen jung und dann über, mit Zeit gibt es die Frage, wie lange arbeite ich so? Wo ich habe schon gedacht, früher wäre sehr leicht. Ich konnte mein Land verlassen, ich gehe wohin ein Jahr und ich habe zwischen 2 oder 3 Monaten zurück zu Hause. Ich hatte zu Hause damals und mit Zeit, du hast keine Zuhause mehr, weil es ist, du hast die meisten Zeit in anderen Ländern verbraucht und du hast nur weniger Zeit zu Hause zu gehen. Und wenn man viele Jahre arbeitet mit Ärzten ohne Grenzen, dann gibt es eine Zeit, wenn man ein bisschen mehr Zukunft denken, mit Familie zu haben und so weiter. Und das ist der Punkt, wenn man hat so viele Fragen. Aber ich habe Glück, dass während meiner Arbeit, ich habe meine Frau begegnet. Und seit 2010 bin ich in Deutschland und das war der Punkt, wo ich habe gedacht, okay, wie geht's weiter? Ich will unbedingt mit Ärzten ohne Grenzen arbeiten, aber mit Familie und Kinder, das bedeutet anders. Gibt es nur weniger Länder, wo kann man mit Familie geht? Und das ist der Punkt, wo man etwas denken, etwas anders zu machen. Aber das Gefühl, gut zu machen mit anderen Leuten und die Bedeutung, dass man hat, mit Ärzten ohne Grenzen zu arbeiten, du willst mehr und mehr etwas machen. Und ich glaube, zukünftig, ich will ob mit Familie mehr zu tun, aber vielleicht in anderer, nicht wie früher in Einsatz zu sein, aber vielleicht meine Erfahrung zu geben mit Ärzten ohne Grenzen.
Habe ich das richtig verstanden, dass mit dem Zeitpunkt, als du deine Frau kennengelernt hast, geheiratet hast, ihr habt Kinder bekommen, dass da mit dieser neuen Situation auch dein Wunsch, noch mehr zu helfen, also mit Ärzte ohne Grenzen zu arbeiten, noch mehr geworden ist sozusagen? Oder wie kann ich mir das vorstellen, auch so dieses Zusammenspiel aus Familie und der Arbeit?
Mehr zu arbeiten, wollte ich, richtig. Aber der Situation hat mir etwas anders zu denken. Weil du kannst nicht in alle Länder leicht dahin zu gehen mit Familie. Aber ich habe gedacht, was gibt's noch mit Familie, aber du hast dieses Gefühl, du willst etwas weitermachen. Und das Punkt ist, ich glaube, ein wichtiger Punkt, wo ich denke, ich kann etwas mehr geben, aber nicht wie früher. Nicht so viel verreisen oder nur meine Erfahrung ein bisschen geben, aber nicht in Einsatz.
Okay, also mehr in der Koordination und der Projektplanung dann konkret und nicht in die Länder, in die gefährlichen Gebiete selbst reisen unbedingt.
Ja, richtig.
Okay. Wie habt ihr das für euch gelöst dann mit der Familie? War deine Frau denn sehr froh darüber? Okay, du fliegst jetzt nicht mehr in die Einsätze, sondern du bleibst in Deutschland, in Berlin, zum Großteil zumindest?
Ich glaube, das ist, es ist wichtig zu sagen, dass früher ich habe meine Ziel war, in Sambia zu studieren und arbeiten, oder die zweite Möglichkeit war, in den USA zu gehen und dahin vielleicht studieren und arbeiten, weil meistens von meinen Schulkameraden, sie sind in den USA gegangen, und dass jetzt bin ich in Deutschland, es ist Zufall, dass wegen Liebe bin ich hier, und ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, was ich habe jetzt mit Familie und so weiter, und ich kann ein bisschen weitermachen mit Ärzten ohne Grenzen. Es ist auch wichtig.
Also du bist hier in Berlin schon seit 2010, wenn ich mir das richtig gemerkt habe. Was sind denn so konkret Projekte, an denen du in letzter Zeit gearbeitet hast?
In den letzten Monaten, ich habe in drei Länder verreisen. Ich war in Usbekistan, wo wir haben große Projekte mit Tuberkulose. Und ich war in Tadschikistan, wo wir haben schon etwas mit Kindern, Tuberkulose mit Kindern, sehr schwierig Projekte zu haben. Und in den letzten Tagen bin ich von Sierra Leone, wo wir haben Programm mit Mutter und Kind.
An dieser Stelle möchte ich einen kleinen Hinweis in einer Sache machen, dass wir Projekte wie in Tadschikistan, Usbekistan oder das Mutter-Kind-Projekt in Sierra Leone aufbauen und durchführen können und Experten wie Norman dorthin senden können, ist nur möglich, wenn wir genug Ressourcen zur Verfügung haben. Daher möchte ich Sie, liebe HörerInnen, gerne bitten, unterstützen Sie doch die medizinische Arbeit unserer Teams in mehr als 70 Ländern weltweit mit einer Spende. Möglichkeiten zur Spende finden Sie auf www.msf.de/spenden.
Und Norman, ich habe es jetzt, glaube ich, schon mehrfach erwähnt, du bist jetzt schon seit über 20 Jahren bei Ärzte ohne Grenzen, und du hast auch schon vorhin erzählt, dass du in der Zeit, in der du viel unterwegs warst in unterschiedlichen Ländern, dass du nicht wirklich so ein Zuhause hattest, hast du es, glaube ich, ausgedrückt. Deshalb so die Frage, hattest du auch irgendwie Heimweh oder so diesen Drang, diesen Wunsch, irgendwie einen festen Ort zu haben und ein wirkliches Zuhausegefühl wieder zu haben?
Richtig, früher war es wichtig für mich, jedes Jahr zwei oder drei Monate zu Hause zu gehen. Und ich habe probiert, ein Zuhause zu haben. Das war weniger und weniger. Und ich habe alle meine Sachen nicht mehr als früher. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwer von Anfang. Aber wenn man mehrmals arbeiten mit Ärzten ohne Grenzen, das ist fast wie normal. Es war möglich, mit Familie zu reden, nicht nur mit Telefon direkt, aber mit alle Möglichkeiten mit WhatsApp, Threema und others. Das ist jetzt besser als früher. Was ist möglich zu denken? Ich glaube, ich habe probiert, mehr als drei Monate zu Hause zu sein, das heißt in Sambia. Und während dieser Zeit, ich habe meine Familie vielleicht zweimal gesehen oder getroffen. Und das bedeutet manchmal, das ist nur im Kopf das Gefühl, dass du willst zu Hause zu sein, Aber wenn du bist zu Hause, das ist fast wie du siehst die Familie, die gleiche Zeit, wenn du bist ein Jahr in Einsatz.
Ich glaube, das kennt man auch in Berlin, in der Großstadt, wenn man lebt, obwohl man quasi neben gegenüber wohnt, sieht man sich auch irgendwie manchmal nur zweimal im Jahr. Ja. Also dieses Familienzusammenleben, wenn man für eine international tätige Hilfsorganisation arbeitet, kann man aber, glaube ich, sagen, ist und bleibt einfach trotzdem eine Herausforderung, weil man immer viel unterwegs ist. Und in dem Zusammenhang haben wir auch noch ein anderes Beispiel mitgebracht.
Genau. Wir haben auch mit Sandra Lucidi und ihrem Partner Christoph Janköfer gesprochen zu demselben Thema, weil es einfach spannend ist, wie unterschiedlich es doch ist. Ja? Und Norman, ich finde es total spannend, was du von deiner Familie in Sambia erzählst. Und mit den beiden haben wir darüber gesprochen, wie es denen denn geht. Denn Sandra arbeitet seit 2004 für uns. Sie organisiert Aufklärungs- und Präventionskampagnen im Bereich HIV, Cholera und Malaria. Und Christoph arbeitet bei uns als Projektkoordinator. Kennengelernt haben sich die beiden bei einem Einsatz in Angola und sind oft in verschiedenen Ländern im Einsatz gleichzeitig. Wie da so ein Alltagsleben aussieht, erzählen die beiden uns jetzt.
Als Paar mit Kindern war ich in den letzten Jahren schon 2 Jahre in Indien, 1,5 Jahre in Sudan, 3 Jahre in Mosambik und 1 Jahr in Mexiko. Und jetzt befinde ich mich in Honduras. Bis letztes Juni habe ich alleine in Guatemala gearbeitet, in einem Projekt mit Schwerpunkt Migranten. Was verbindet für mich Ärzte ohne Grenzen und Familienleben? Wie kann man die zusammenbringen? Also ich denke, man braucht hauptsächlich Flexibilität. Flexibilität ist von jeder Familie Mitglieder erwartet. Wir sind hier, wir sind 4. Ich, mein Mann Christoph, der ist auch bei Ärzte ohne Grenzen tätig als Projektkoordinator und 2 Kinder, die sind 12 und 16. Die sind beide in Berlin geboren, wo wir in der Regel zwischen Einsätze wohnen und eingeschult worden ist eine in der deutschen Schule in Neu-Delhi. Flexibilität heißt für uns jede 2 Jahre ungefähr umziehen. Und auch, dass eine von uns immer wieder für 3, 4 Monate weg ist. Eine von uns heißt ich. Weil in der Regel ist Christoph in der Hauptstadt und es gibt keinen Einsatz für mich, keine Stelle für mich. Das heißt, ich packe meine Sachen und bin auf Einsatz entweder in einem Land in der Nähe, in der Region oder ganz woanders.
Wow, also ich muss schon sagen, wenn ich das so höre, auch Norman, was du erzählt hast, also in meiner Familie wird schon darüber diskutiert, ob es irgendwie machbar wäre, mal aufs Land zu ziehen oder einen Stadtteil zu wechseln. Und diese Art von Flexibilität ist natürlich ein ganz anderes Level. Also beide jetzt auch, ne, Sandra, Norman, gleich auch noch Christoph, klingen doch alle sehr positiv. Und ich frage mich aber, wie denn die Familie damit umgeht, sich immer wieder neu anpassen zu müssen und so flexibel sein zu müssen. Und ich glaube, dazu hat Sandra zumindest auch schon was erzählt.
Das ist machbar, man vermisst sich, aber man wächst, auch professionell. Und es ist wichtig, dass man für mich, dass man die gleiche, nicht die gleichen Erfahrungen hat, aber ähnliche, dass man sich über die gleichen Themen tauschen kann, dass man das gleiche Lebensperspektiv hat, dass man die gleichen Visionen hat. Den Kindern gefällt, sagen wir so, unterwegs zu sein, nicht einfach für denen auch jede 2 Jahre Schule, Freunde zu wechseln, aber es ist so. Und die können auf jeden Fall mit ihren Freunden in Kontakt bleiben, E-Mail schreiben immer wieder oder WhatsApp oder zusammenspielen. Und langsam, das sind jetzt Pre-Adolescenten, die wollen langsam zurück nach Berlin. Aber mir ist wichtig, dass die auch ein bisschen von der Welt gesehen haben und haben gesehen auch, dass eigentlich uns gut geht, verglichen zu anderen.
Ach ja, die liebe Pubertät, da kann ich auch ein Lied von singen. Aber hier nochmal die Perspektive und Christoph dazu.
Eigentlich hat es bei uns immer recht unkompliziert funktioniert. Ärzte ohne Grenzen unterstützt einen sehr gut mit der ganzen Administration, also Visa, Arbeitserlaubnis, Flüge, medizinische Checks und Impfungen zum Beispiel, sodass man sich dann tatsächlich darauf konzentrieren kann, was ist für einen als Familie wichtig, also welche Sachen braucht man, was nimmt man mit. Wo sollen die Kinder dann zur Schule gehen und wie organisiert man sich dann am neuen Ort? Meistens braucht man ein paar Monate, um sich an dem neuen Arbeits- und Wohnort einzuleben und zurechtzufinden, was allerdings auch immer eine sehr spannende Zeit ist. Es gibt so viele neue Sachen zu sehen und gerade für die Kinder ist das auch immer sehr interessant, ihr neues Lebensumfeld zu entdecken. Das Allerwichtigste, finde ich, ist, dass man so schnell wie möglich sich ein Netzwerk aus Bekannten und Freunden aufbaut. Sobald man erstmal eine gute Gemeinschaft um sich herum hat, spielt es eigentlich fast keine Rolle mehr, wo man ist, gerade in der heutigen Zeit.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall an Christoph und Sandra für diesen Einblick in ihr Arbeits- und Familienleben. Und klar, die beiden haben so wirklich eine recht positive Erfahrung gemacht. Wie war es bei dir, Norman? Womit hast du dich so in deinem Karriereweg beschäftigen müssen? Gab es da auch Sachen, die dich frustriert haben?
Ja, ich glaube, wenn man etwas will machen, kann man machen. Die Beispiel von Sandra und Christoph ist ein wichtiger Beispiel. Ich habe gewünscht, dass ich in den USA sein, irgendwo, aber ich bin hier in Deutschland. Das war nicht mein Ziel, aber ich glaube, hat funktioniert. Mit Studieren und so weiter. Ich habe schon zwei Masters gemacht, einer von Public Health und einer in internationaler Hilfe zwischen meiner Arbeit mit Ärzten ohne Grenzen. Und das bedeutet, dass wenn man etwas machen will, kann das passieren. Und ich glaube, das ist auch wichtig. Ich habe mein Ziel erreicht. Und während dieser Situation mit Ärzten ohne Grenzen und Verreisen hier und her, es ist möglich. Mit Schwierigkeit, ich glaube, das ist nicht nur die Schwierigkeit, ich habe nicht was gemacht, was ich habe gewünscht. Das war nur der Punkt, wo man sagt, vielleicht ist es nicht möglich, die gleiche Leben mit Ärzten ohne Grenzen, mit Kindern und so weiter hin und her zu verreisen. Und das Bilanz zu finden, ich glaube, das ist eine wichtige Challenge sozusagen, wo ich musste das Ziel klar machen und es ist möglich. Ich kann jetzt mit Kindern und Familien zu arbeiten, aber das ist anders. Ich kann nicht in Jemen gehen mit meiner Familie zum Beispiel. Ich kann nicht in Sudan gehen.
Weil es dort einfach zu gefährlich ist.
Genau. Und ich glaube, gibt es auch Länder, wo kann man dahin mit Familie arbeiten. Zum Beispiel in Tadschikistan kann ich mit Familie arbeiten. Oder Sierra Leone kann ich mit Familie arbeiten. Das ist möglich. Alles ist möglich.
Eine andere Herausforderung, und ich glaube, Christian, du hattest das gerade auch schon mal angerissen, ist auch, dass wir ja als Organisation, wenn man mit Ärzten ohne Grenzen arbeitet, immer den kranken Menschen in verschiedenen Projekten ja das einen Teil von dem zur Verfügung stellen kann, was sie brauchen, ja, eine Gesundheitsversorgung. Aber oft ist ja noch viel mehr dahinter. Ja, also oft ist Krieg, Vertreibung und es sind so Sachen, die wir als Ärzte ohne Grenzen gar nicht angehen können. Das ist nicht unsere Aufgabe und das können wir nicht, sodass dann immer auch diese Herausforderung bleibt, damit umzugehen und den Kontakt mit eventuell FreundInnen, mit Familienmitgliedern nicht zu verlieren. Das ist extrem wichtig und dazu haben wir mit unserer Kollegin Athena Viskusi gesprochen, die medizinische Sozialarbeiterin ist.
But what we do know is that social connection is one of the most important ways of preventing burnout.
Wir wissen, dass soziale Kontakte sehr wichtig sind, um Burnouts vorzubeugen. Es ist wichtig, mit dem Team vor Ort in Verbindung zu bleiben, aber auch mit den Menschen zu Hause, per Telefon, Skype, E-Mail, was auch immer funktioniert. Fast alle ProjektmitarbeiterInnen haben Schwierigkeiten, sich wieder einzugewöhnen, wenn sie für eine gewisse Zeit zurückkommen. Die Rückkehr zu all dem Reichtum und dem Überfluss dieser Gesellschaft kann ein Schock sein. Es scheint, als würden all die Leute hier nur über triviale Dinge reden, während wir all die wichtigen Sachen erlebt haben. Und niemand hört zu. Das kann schwierig sein. Wir ermutigen die Leute, mit anderen internationalen Mitarbeitenden in Kontakt zu bleiben, wenn sie nach Hause kommen. Das kann sehr hilfreich sein. Und für Paare ist es schwierig, weil der Projektmitarbeiter oder die Projektmitarbeiterin weggegangen ist und all diese Erfahrungen gemacht hat. Da kann eine Kluft entstehen. Je mehr sie während ihres Einsatzes in Kontakt bleiben, desto weniger wird das passieren. Aber jeder weiß, dass es Zeit braucht. Sie brauchen wirklich Zeit, um wieder mit sich selbst und den Menschen, die ihnen wichtig sind, in Kontakt zu kommen.
They really need time to reconnect with themselves and the people that are important to them.
Also ich habe so eine Erfahrung natürlich persönlich noch nie gemacht, in Einsatz ins Ausland zu gehen, wieder zurückzukommen und mich dann irgendwie so mit Extremsituationen im Nachhinein auseinandersetzen müssen und vielleicht auch in der Familie darüber zu sprechen. Ich stelle mir das natürlich auch nicht einfach vor und ich kann mir vorstellen, dass da professionelle Hilfe auch wirklich wichtig und nötig ist. Wie ist das bei dir, Norman? Also wenn du extreme Sachen erlebst, fällt dir das leicht, irgendwie darüber zu sprechen in der Familie oder auch ja, mit Psychologen oder mit professioneller Unterstützung?
Ich finde es ein bisschen leicht, weil meine Frau hat mit Asanone Grenzen gearbeitet. Wenn ich meine Erfahrung mit Schwierigkeit in Projekten und ich habe jemand mitzusprechen, es ist leichter, als wenn man weiß nicht, was bedeutet, was ich sage. Und ich glaube, das ist ein bisschen schwer für die anderen Leute. Wenn du hast die Chance, über deine Erfahrung zu sprechen und jemand weiß nicht, was du sprichst. Wenn du sagst, ich war in einem Zelt vor 6 Monaten, was bedeutet das? Und das ist, ich glaube, wichtig, jemand zu sprechen, deine Erfahrung. Und wenn du sprichst, du weißt schon, dass jemand versteht, was du sagst. Und das hilft sehr.
Inwiefern kann denn da die Organisation, auch Ärzte ohne Grenzen jetzt konkret, dabei unterstützen? Also gibt es da auch ja noch Raum für Optimierung, für Verbesserung in dem Bereich?
Was wir haben, ich glaube, das ist wichtig, dass jemand mit Sozialarbeiten oder Untergrund oder jemand mit Mental Health,
psychologischer Ausbildung,
Ausbildung kann die Zeit haben, mit alle Leute von Einsatz etwas zu ein bisschen Zeit zu erzählen und was man Erfahrung hat während der Einsatz. Und das ist wichtig. Ob dein Einsatz war leicht oder schwer, gibt es jemand mit zum Sprechen und gibt es Hilfe, wenn Hilfe brauchst.
Wie betrachtest du das so, Christian? Also als Organisation sozusagen, aus der Sicht der Organisation, wie man ja, Dinge verbessern kann, wenn es um mentale Gesundheit geht zum Beispiel. Also ist da noch, ja, siehst du da noch große Baustellen oder seid ihr da gut aufgestellt?
Ich glaube, da ist schon immer noch Platz nach oben, einfach weil wir halt verschiedene Sachen anbieten. Ja? Also gerade für internationale Mitarbeitende. Und da haben wir halt die Vorbesprechung, wir haben eine Nachbesprechung, ein Gesprächsangebot, auch mit vielleicht so ein niederschwelliges, einfach mit ehemaligen Kolleginnen zu sprechen etc. Ich glaube, da müssen wir noch hingucken für die, die es dann annehmen oder die, die es nicht annehmen. Ja? Also da ist eine große Lücke. Und was ich schon immer mal vorhin angerissen habe, ja, die Hauptzahl unserer Mitarbeitenden sind ja nicht die reisen. Und denen auch einen Zugang zu psychologischer Unterstützung zu geben, ist es, was wir in den letzten Jahren wirklich angefangen haben. Aber ich glaube, da ist wirklich, da müssen wir echt noch besser werden. Wir konzentrieren uns im Moment hauptsächlich auf Länder, wo wirklich Krieg herrscht, ja, zum Beispiel im Jemen, ja, wo wir regelmäßig Psychologinnen und Psychologen in die Projekte schicken, um halt auch den Mitarbeitenden im Jemen da einen Zugang zu ermöglichen. Ja, und ich glaube, dass wir das noch viel mehr ausbauen müssen, einfach uns um das Personal zu kümmern, auch von, ja, letztendlich auch die Fahrer und die KrankenpflegerInnen vor Ort, dass die halt wirklich eine gute Unterstützung bekommen, um mit dem enormen psychischen Druck, der immer im Gesundheitswesen herrscht und dann besonders noch in den Situationen, in denen wir arbeiten, dass die damit gut umgehen können.
Also auf jeden Fall noch Arbeit für die Zukunft. Norman, wenn du dir was wünschen könntest für die Zukunft bei Ärzte ohne Grenzen, wenn du so nach vorne schaust, was wäre das für dich?
Ich glaube, mein Wunsch ist ein bisschen schwierig.
Raus damit.
Weil Wir arbeiten in Ländern, wo manchmal ist Krieg oder etwas, was ist wichtig zu humanitären Hilfe. Und ich weiß, dass was wir machen als Ärzte ohne Grenzen ist nur die Hilfe, medizinischer oder humanitär. Aber wir ändern gar nichts, das Krieg. Das ist ein bisschen schwer, das Gefühl zu haben. Aber mein Wunsch ist, relevant zu bleiben mit Ärzte ohne Grenzen. Und wenn ich habe große Erfahrung, ein bisschen mehr zu geben, zurückzugeben mit Ärzte ohne Grenzen weiter.
Also ich freue mich auf alle Fälle sehr und hoffe, dass wir weiter noch lange zusammenarbeiten und schätze die Erfahrung, Norman, die du hast und die professionelle Erfahrung, aber auch die besondere Erfahrung, die du gemacht hast, schätze ich sehr und ich weiß, dass viele Kollegen das sehr schätzen. Deswegen wünsche ich dir, dass dein Wunsch in Erfüllung geht und wünsche dir natürlich gutes Gelingen. Vielen Dank, dass du heute da warst. Vielen Dank, dass du uns mit durch dein Leben genommen hast. Ich hoffe, Christian, du fandest es auch spannend. Ich habe wieder Sachen gelernt. Ich bin wirklich begeistert. Vielen Dank für die detaillierten Einblicke und sehr viel persönliche Erfahrungen, die du heute mit uns teilen konntest.
Dankeschön.
Und vielen Dank natürlich auch von mir. Es war wirklich sehr spannend. Und wenn Ihnen, liebe HörerInnen, dieser Podcast hier auch gefällt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie ihn in Ihrer Podcast-App positiv bewerten. Am liebsten natürlich mit 5 Sternen und netten Worten. Solche Bewertungen helfen uns nämlich dabei, neue HörerInnen auf unsere Inhalte aufmerksam zu machen. Und damit Sie unsere nächste Podcast-Folge auf gar keinen Fall verpassen, abonnieren und folgen Sie doch diesem Podcast hier, zum Beispiel bei Apple Podcast, Spotify, YouTube und überall sonst, wo es noch Podcasts gibt. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Ja, noch ein kleiner Hinweis von mir, Christian, im Anschluss, was du hast gesagt hast. Wir wollen natürlich, dass Sie, liebe HörerInnen, keine Folge verpassen und haben uns daher vorgenommen, im kommenden Jahr, also in 2023, mit unserem Podcast regelmäßiger und verbindlicher zu werden. Unser Ziel ist es, dass wir immer am letzten Montag des Monats die aktuelle Folge veröffentlichen. Das kann man sich dann hoffentlich gut merken. Letzter Montag des Monats. Da sind ein Haufen M's drin, also Eselsbrücke für die von uns, die da mal Schwierigkeiten. Das wäre also der nächste am 30. Januar. Bis dahin im neuen Jahr gute Feiertage für alle und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Das kann man schon mal wünschen. Mitte November. Nochmal zur Transparenz. Wir nehmen im November auf, aber das ist schon fast weihnachtlich und neujährlich. Und es ist ein guter Neujahrsvorsatz. Immer am letzten Montag im Monat eine neue Podcast-Folge. Vielen Dank und bis dahin, machen Sie es gut. Tschüss. Tschüss.
Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
Dieser Podcast wurde produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Redaktion Sebastian Bär und Carla Magnanimo. Projektleitung Yvonne Beckers. Aufnahmeleitung und Produktion Christian Conradi.